Ich freue mich sehr, nach längerer Zeit bei euch mal wieder zu Gast sein zu dürfen. Viele von euch kenne ich. Ich kenne einige eurer Namen, eure Gesichter. Viele kenne ich auch nicht. Mein Name ist Wolfgang Tarach. Ich komme aus Uetersen. Das liegt nun nicht gerade hier um die Ecke, aber so weit weg ist es nun auch nicht. Ich fühle mich euch sehr verbunden. Viele von euch wissen das. Meine Großmutter, die ist schon lange tot, die war Jahrgang 1902, war eine gute Freundin von eurer Tante Gertrud. Die kennen viele noch wahrscheinlich. Von daher ist meine Familie euch sehr verbunden. Mein Vater hatte oder hat, als wir in Celle lebten, das ist schon lange her, in den 60er Jahren, damals die Hütte Geborgenheit mit aufgebaut nach der Flut. Und von daher war ich immer mal wieder als kleiner Junge auch in Hamburg in der Hütte Geborgenheit und habe nach einer langen Pause wieder die Verbindung zu euch bekommen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil ich das gut finde und wichtig finde, dass wir uns gegenseitig austauschen und bereichern und beschenken und jeweils auf unseren Wegen begleiten. Ich möchte uns für heute den Predigttext lesen aus Markus 4. Ich lese ihn aus der Basisbibel. Ich finde diese Übersetzung sehr schön, weil sie sehr klar ist, kurze Sätze hat, nicht mit so vielen Kommas drin, da kann man gut zuhören. Markus 4, Abvers 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen: Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See: Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich: Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Soweit diese Verse aus Markus 4. Eine von den ganz bekannten Geschichten in der Bibel. Hier aus dem Markus-Evangelium. Gerade erst hat im Markus-Evangelium, wir befinden uns ganz am Anfang, Markus 4, wie gesagt, gerade erst hatte Jesus die Bildfläche betreten. Die ersten Jünger werden berufen. Die Menschen erleben, wie Jesus Menschen heilt, und sie wundern sich, in welcher Macht er das tun kann. Sie fragen sich, wer Jesus eigentlich ist. Und dann beginnt Jesus, Gleichnisse zu erzählen. Ihr werdet viele von diesen Gleichnissen kennen. Er will den Menschen zeigen, worauf es wirklich ankommt, was für das Leben und die Beziehung zu Gott wichtig ist. Er will vor Augen malen, wie das mit Gott und den Menschen ist. Gleichnisse sind Bilder. Und nun diese Szene aus Markus 4. Es ist eine Geschichte der kurzen Sätze. Eine Geschichte der kurzen Sätze. Und ich möchte 6 kurze Sätze herausgreifen und sie mit euch zusammen angucken und fragen, was diese kurzen Sätze vielleicht für uns, unser Leben, unsere aktuelle Situation zu sagen haben. Ein erster Satz. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern am Anfang. Und in diesem Satz kommt eine wichtige Wahrheit zum Ausdruck. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Die Jünger möchten eigentlich gerne bleiben, wo sie sind. So ist das mit Jüngern in der Regel. Vielleicht ist es sogar mit Menschen überhaupt so. Sie möchten eigentlich gerne bleiben, wo sie sind. Am bekannten Ort, da fühlen wir uns sicher. Da, wo unser Zuhause ist, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher. Die Fremde ist unsicher. Wir brauchen ein Zuhause. Und Jesus sagt, wir wollen ans andere Ufer fahren. Jesus hat etwas anderes im Blick. Er weiß, dass es nicht gut ist, wenn die Jünger bleiben, wo sie sind. Er möchte gerne, dass sie aufbrechen mit ihm zusammen. Und wenn die Jünger an Jesus dranbleiben wollen, dann müssen sie mit aufbrechen, denn Jesus ist unterwegs. Und wer an Jesus dranbleiben möchte, der muss immer auch mit ihm unterwegs sein, anders geht das gar nicht. Wenn ich an Jesus dranbleiben will und Jesus unterwegs ist, ich aber nicht unterwegs sein will, dann wird das schwierig, dann wird nämlich der Abstand zwischen ihm und mir immer größer. Also ans andere Ufer fahren. Altbewährtes und Altbekanntes muss dann zurückgelassen werden. Ans andere Ufer fahren, das ist doch letztlich ein Bild für Aufbrechen. Die Seiten wechseln, etwas Neues sehen und erleben, Herausforderungen angehen. Altbekanntes und Altbewährtes zurücklassen, ja, vieles von dem wäre vielleicht sowieso eine Last. Vielleicht ist es gut aufzubrechen und einmal zu überlegen, was muss ich zurücklassen, was darf ich vielleicht auch zurücklassen, was soll mich nicht länger beschweren und belasten. Dann lasse ich das, ich breche auf. Das ist ein echtes Wagnis. Sich Jesus anzuvertrauen, bedeutet eben, an ihm dran zu bleiben und anderes loszulassen. Das fällt schwer und nicht jedem gelingt das gleich gut. Mir gelingt das auch nicht immer. Aber wer zu neuen Ufern aufbrechen will, kommt nicht darum herum, loszulassen. Ich weiß nicht, ob ihr den Missionar Jim Elliot kennt. Der ist schon lange tot. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1958 gestorben, kann das sein. Der hat gearbeitet als Missionar unter den Aucas in Südamerika. Und von diesem Mann ist ein Satz überliefert und der passt genau da hinein, zu diesem Thema, wir wollen ans andere Ufer fahren, aufbrechen, Dinge hinter uns zu lassen. Jim Elliot hat geschrieben, der ist kein Tor, kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Die erste Zeit, in der die Jünger mit Jesus unterwegs sind, erfahren sie das immer wieder. Er fordert sie dazu heraus, aufzubrechen, ans andere Ufer zu fahren. Menschen, denen Jesus wichtig ist, Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig ist, sind eingeladen, mit Jesus zusammen aufzubrechen, jeden Tag immer wieder neu. Das ist zugegeben auch eine gewisse Unruhe, immer wieder aufbrechen. Das kann ja auch anstrengend sein, aber vielleicht auch in einem ganz positiven Sinn abenteuerlich. Was verbirgt sich wohl hinter der nächsten Wegbiegung? Was kommt da? Womit beschenkt Jesus mich? Was hält er für mich bereit? Und vielleicht kommen wir dahin zu sagen, ja, Jesus, aufbrechen, ans andere Ufer fahren, das ist schon auch irgendwie anstrengend, aber weil du das bist, weil du einlädst und weil du rufst, gehe ich mit. Ich breche mit dir auf. Ich fahre mit dir ans andere Ufer. Mal sehen, was dort auf uns wartet. Der zweite Satz. Wie gesagt, immer kurze Sätze. Wir wollen ans andere Ufer fahren, war der erste. Der zweite, da kam ein starker Sturm auf. So ist das wohl. Wer aufbricht, muss mit Gegenwind rechnen. Das erleben nicht nur die Jünger, das erleben ganz viele Menschen. Wer aufbricht, muss mit Gegenwind rechnen. Und schon viele andere haben das ja vor den Jüngern erlebt. Die, deren Geschichten die Jünger aus dem Tempel kennen. Sie kennen doch die Geschichten, die Jünger kennen doch die Geschichten ihrer Vorfahren. Die sind auch immer wieder aufgebrochen. Abraham, Mose und so weiter. Und auch die haben immer wieder Gegenwind erlebt. Davon erzählen die ganz alten Geschichten aus dem Alten Testament. Dieser Gegenwind ist aber niemandem vorübergegangen. Weder an Abraham, Isaak, Jakob, auch nicht an Mose oder den Propheten. Sie alle haben immer wieder Gegenwind erlebt. Menschen, die sich an Gott halten, Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig ist, die werden es immer wieder mit Gegenwind zu tun haben. Bei den Menschen des Alten Testaments, denen die den Jüngern vielleicht vor Augen stehen, da waren es manchmal äußere Gegebenheiten, wie eine Wüste oder ein Meer. Oder es waren Menschen, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Manche ihrer Vorfahren sind daran fast zerbrochen. Die Jünger kennen diese alten Geschichten von ihren Vorfahren, von dem Gegenwind, den die Vorfahren erlebt haben. Aber sie kennen auch die alten Lieder, die Psalmen zum Beispiel. Natürlich kennen die Jünger Psalm 23, da ist auch vom Gegenwind die Rede. Das Bild im Psalm 23 für den Gegenwind, das ist das tiefe, dunkle Tal, das Todestal, Gegenwind. Hier im Markus-Evangelium, Markus 4, ist es ein Sturm, der nicht nur dem Boot kräftig zusetzt, sondern vor allen Dingen eben auch den Menschen in diesem Boot, den Jüngern. Es geht ihnen nicht gut. Sie erleben den Sturm in dem Boot auf dem See, aber es wird ja nicht bei diesem Sturm bleiben. Auf dem Weg mit Jesus sind sie immer wieder Anfeindungen ausgesetzt, eben Gegenwind. Sie haben es mit Gegnern zu tun, mit Kritikern, mit Menschen, die sie nicht verstehen, mit Menschen, die das eigentlich lieber hätten, die Jünger wären gar nicht da, Jesus wäre gar nicht da und würden nicht so viel Unruhe stiften. Aber so ist das wohl. Wer aufbricht, hat es nicht leicht. Aber wer nicht aufbricht, hat schon verloren. Wer aufbricht, hat es nicht leicht, aber wer nicht aufbricht, hat schon verloren. Sicher könnten wir viele Geschichten erzählen vom Gegenwind bei unseren Aufbrüchen. Ich bin mit einigen von euch zusammen aufgebrochen 2001 in der Gründung des Sinti-Vereins. Das ist nun schon über 20 Jahre her, unglaublich. Auch da gab es ja immer mal wieder Gegenwind. Ihr kennt das als Gemeinde natürlich. Es gibt immer wieder mal Gegenwind. Es gibt Menschen, denen seid ihr nicht willkommen, denen bin ich vielleicht nicht willkommen. Damit müssen wir auf irgendeine Art und Weise klarkommen. Es wäre aber verkehrt zu sagen, diesen Gegenwind darf es gar nicht geben. Nein, den gibt es, das ist so. Und vielleicht erkennen wir manchmal im Rückblick, dass es ein Gegenwind war, der vielleicht sogar von Gott gekommen ist, damit wir etwas Bestimmtes verstehen oder begreifen oder lernen. Aber das lässt sich nicht so einfach so platt sagen. Und es ist auch nicht so, dass wir auf jeden Gegenwind sofort eine Antwort hätten. Aber vielleicht kann man es manchmal versuchen, miteinander nachdenken, miteinander fragen, reden, beten, still sein, klagen und fragen, Jesus, was soll das mit diesem Gegenwind? Und manchmal ist Gott so, dass er uns ein bisschen in seine Karten gucken lässt und wir vielleicht etwas lernen und verstehen von dem Gegenwind. Ein dritter kurzer Satz. Nur zwei Worte. Mehr braucht ein Satz auch nicht im Deutschen. Zwei Worte. Jesus schlief. Super. Gegenwind auf der einen Seite und Jesus schläft. Das ist nicht gut. Wenig später, in Kapitel 7 im Markus-Evangelium, wird Jesus einen Taubstummen zur Seite nehmen und sich ihm zuwenden. Hier in Kapitel 4 zieht Jesus sich selbst zurück. Jesus nimmt sich in diesem Boot ein Kissen und macht es sich, so gut es geht, bequem. Ich finde, das Bild muss man sich mal sozusagen auf seiner inneren optischen Zunge zergehen lassen. Jesus nimmt sich ein Kissen und legt sich schlafen. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Ich erinnere mich an eine alte Kinderbibel, die wir mit unseren Töchtern zusammen gelesen haben. Dieses Bild von dem Boot in den Wellen, die Wellen höher als der Mast und Jesus liegt auf einem Kissen und schläft. Tief und fest. Jesus merkt nichts von dem Sturm, er wird nicht mal seekrank. Jesus schläft. Er erwacht erst, als die Jünger ihm ihre Vorwürfe mitten ins Gesicht schreien. Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Wie viele Menschen haben wohl in ihrem Leben schon so geschrien? Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus, kümmert es dich gar nicht? Ich trete einmal kurz aus der Geschichte heraus. weil dieser Menschheitsschrei, so will ich das mal sagen, dieser Menschheitsschrei so durchdringend ist. Jesus, kümmert es dich nicht? Und wenn ich in eure Geschichte gucke, die Geschichte eures Volkes, dann höre ich diesen Schrei aus der Nazizeit, aus den KZs. Jesus, kümmert es dich nicht? Wie viele Menschen aus eurer Community haben so geschrien? Was sind das für Geschichten? Jesus, kümmert es dich nicht? Wie viele Menschen schreien so? Dieser Schrei geht durch Mark und Bein, der ist nicht zu überhören. Vielleicht ist der Adressat von diesem Schrei nicht immer Jesus, aber der Schrei bleibt. Vielleicht der Schrei der Menschen in der Ukraine. Seit über einem Jahr Krieg. So viel kaputt, so viel Leid, so viel Flucht, so viel Tod, so viel Mangel, so viel Verderben. Das ist zu viel. Jesus, kümmert es dich gar nicht? Es ist der Schrei der flüchtenden Menschen. Es sind ja nicht nur die Menschen der Ukraine. Es sind ja so viele andere Menschen auf dieser Welt, die flüchten. Millionen, zig Millionen Menschen auf der Flucht. Manchmal im eigenen Land, manchmal auch über Grenzen hinweg. Menschen, die alles verloren haben, hinter sich lassen mussten, um hoffentlich wenigstens ihr Leben zu retten. Jesus, kümmert es dich nicht? Vielleicht ist es auch der Schrei der Kinder, die sich Mutterseelen allein fühlen. Ich arbeite in Uetersen an einer Schule als Schulsozialarbeiter. Ich kümmere mich um Kinder und Jugendliche, um Jugendamt und Drogenberatung, Polizei und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich führe ganz viele Elterngespräche, überlege mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen, wie wir mit bestimmten Notlagen in bestimmten Familien umgehen können. Es gibt einen Jungen in der Grundschule, in die ich weiß schon, wenn ich am Dienstag wieder in die Schule komme und komme auf den Schulhof der Grundschule, dann kommt ein Junge aus der dritten Klasse auf mich zu. Dritte Klasse, der ist nicht mehr ganz klein. Und der ist auch relativ kräftig. Der kommt auf mich zu und fällt mir so um den Bauch sozusagen, dass ich manchmal schon Angst habe, der schmeißt mich um. Und dann sage ich ihm oder frage ihn, sag mal, du kommst immer zum Kuscheln morgens zu mir, ne? Ja, ja, Herr Tarach, das mache ich, ich komme zum Kuscheln. Sag, hast du zu Hause niemanden, mit dem du kuscheln kannst? Nein. Jesus, kümmert es dich nicht? Entschuldigung, es ärgert mich wirklich so. Kümmert es dich nicht? Vielleicht ist es auch der Schrei der Kranken und Sterbenden. Jesus, kümmert es dich nicht? Die Menschen, die es nicht mehr aushalten können, denen alles zu viel ist. Und Jesus schläft auf einem Kissen. Und ich glaube, dass Menschen das oft so empfinden. Gott oder Jesus schläft auf einem Kissen und ich schreie mir die Seele aus dem Leib. Sag mal, kümmert dich das nicht? Und du schläfst. Ein vierter kurzer Satz. Jesus stand auf. Was ist das für ein Bild? Eben noch die Jünger voller Vorwürfe, Angst, Todesangst. Jesus, kümmert es dich nicht. Und dann Jesus stand auf. Alles steckt in diesem kurzen Satz. Jesus stand auf. Und nicht nur das. Ein mächtiges Bild, ein mächtiges Geschehen. Jesus steht auf und spricht den Sturm direkt an. Werde ruhig, sei still. Schön wär's, denken sich die Jünger wahrscheinlich. Das klappt doch schon bei unseren kleinen Kindern zu Hause nicht, dass die sagen, was wir tun. Alle, die von euch, die Eltern sind, wissen das wahrscheinlich. Das ist nicht immer so, dass wir als Eltern etwas sagen und Kinder tun das sofort. Warum sollte der Sturm aufhören zu toben, wenn Jesus sagt, sei still? Das kennen Menschen normalerweise nicht, dass etwas, was sie sagen, auch sofort passiert. Aber Jesus ist voll da. Eben noch hatte er geschlafen, aber jetzt ist er voll da. Und voller Spannung beobachten ihn die Jünger. Was wird jetzt passieren? Ich glaube nicht, dass sie sich so sicher sind, dass Jesus sagt, Sturm sei still und es ist ruhig. Ich glaube, dass sie eher ängstlich waren, angespannt mit dieser Frage, was wird jetzt passieren? Aber Jesus steht da wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Er steht da wie Mose am Roten Meer vielleicht, wie die Propheten vor dem Volk oder vor dem König. Mächtig, herrschaftlich, konzentriert, ganz wach plötzlich. Gerade noch hatten die Jünger im Boot Schutz gesucht, vielleicht irgendwo unten im Boot, und dachten, hier können wir das irgendwie einigermaßen aushalten und überleben. Und jetzt stehen sie vermutlich neben Jesus und mit großen, ungläubigen Augen. Ihre Blicke gehen zwischen den Wellen und Jesus hin und her. Was wird jetzt passieren? Jesus stand auf. Ich finde diesen Satz ganz wichtig, auch für mich und vielleicht auch für euch, diesen Satz zu hören. Egal wie mein Leben gerade aussieht, egal was passiert, egal was mich beschäftigt, das wird immer wieder passieren, dass Jesus aufsteht und etwas sagt. Deshalb der fünfte Satz. Da legte sich der Wind. Dieser kurze Satz bringt in fünf schlichten Worten das Unglaubliche zum Ausdruck, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Jesus sagt zum Sturm, sei still, und da legte sich der Wind. Tja, so einfach ist das, wenn das mit den Kindern in der Familie auch so einfach wäre. Hier herrscht also nicht die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, sondern sozusagen die Ruhe nach dem Sturm. Der Wind legt sich und es wird ganz still. Als der Evangelist Markus diese Geschichte aufschreibt, konzentriert er sich auf das Wesentliche. Die Geschichte ist ja auch nicht sehr ausführlich erzählt eigentlich. Sie ist ziemlich kompakt. Er konzentriert sich auf das Wesentliche. Er beschreibt nicht, wie das vor sich gegangen ist. Also, wie hat Jesus das gesagt? Hat er noch eine Handbewegung gemacht? Hat er mit seinen Augen besonders geguckt oder was weiß ich? Hat er irgendein Ritual noch vollzogen? Vielleicht noch dreimal auf das Schiff geklopft oder so? Nichts. Er beschreibt nicht, wie das vor sich gegangen ist. Er beschreibt nur, dass es passiert ist. Jesus steht auf, stellt sich dem Sturm entgegen. Mehr nicht. Und es wird still. So etwas haben wir noch nicht erlebt, denken die Jünger. Stürme auf dem See, ja, das kennen wir. Flaute, das kennen wir auch. Aber dass der Übergang vom einen zum anderen so schnell erfolgt, das ist etwas völlig Neues. Eben noch die Wellen haushoch, was weiß ich wie hoch, und jetzt auf einmal absolute Stille. Das hatten wir noch nicht. Vielleicht denken die Jünger, vielleicht auch manche von uns, wenn Jesus dafür sorgen kann, dass der Wind sich so schnell legt, was ist ihm dann eigentlich sonst noch alles möglich? Sollte ihm am Ende überhaupt etwas unmöglich sein oder ist ihm alles möglich? Das ist ja ganz ähnlich wie bei Mose. Damals, als das Volk von den ägyptischen Soldaten verfolgt wurde und am Rand des Roten Meeres stand, da hob Mose seine Hand und das Meer teilte sich. Als das Volk Israel in der Wüste Hunger hatte, regnete es Manna vom Himmel. Auch da wurde das Unmögliche möglich. So ist Gott. Bei Gott wird das Unmögliche möglich. Und so fragen sich die Jünger das. Sie sind fast sprachlos. Sollte Jesus tatsächlich in einer Vollmacht auftreten, die nur von Gott kommen kann? Der sechste Satz. Wer ist er eigentlich? Ich finde das so interessant, dass diese Geschichte, wie Markus sie uns überliefert, mit dieser Frage endet. Wer ist er eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich? Wir könnten ja auch am Ende dieser Geschichte ein Christusbekenntnis erwarten, wie wir es von Petrus an anderer Stelle kennen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. An dieser Stelle nicht. An dieser Stelle eine Frage. Warum denn das? Heißt das, die Jünger haben nichts begriffen? Angesichts dessen, was sie gerade erlebt haben, herrscht bei ihnen, bei den Jüngern, irgendwie Sprachlosigkeit. Zu einem Bekenntnis sind sie wohl noch nicht in der Lage. Ich finde das sehr beruhigend. Mir muss nicht immer ein Bekenntnis auf den Lippen liegen. Es darf auch mal eine Frage sein. Und die Frage ist vielleicht nicht weniger fromm als das Bekenntnis. Vielleicht ist diese Frage das Bekenntnis. Diese Frage ist ein ganz verstecktes Bekenntnis. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Er kommt wohl von Gott. Und mehr kann es nicht geben. Dieses ungläubige Staunen bewahrt davor, zu schnell und zu selbstsicher zu sagen, wer Jesus ist. Manche Menschen sind ja schnell darin zu sagen, wer Jesus ist und was er will und was er bedeutet und wie das geht mit dem Glauben und so weiter. Vielleicht ist das gar nicht immer so gut. Vielleicht ist das auch nicht immer wirklich richtig, das so schnell zu sagen. Vielleicht ist diese Frage wichtiger, zu fragen, Jesus, wer bist du eigentlich? Und dann erstmal still zu sein, zu beobachten, zu hören und das aufzunehmen, was Gott mir schenkt. Wir haben es eben nicht in der Hand, gegenüber Jesus schon gar nicht. Wir haben ihn nicht in der Hand. Er ist eben ganz anders als wir. Wer ist er eigentlich? Wenn wir am Ende einen Strich darunter ziehen, was bleibt dann von dieser Geschichte? Sie erinnern nochmal an diese 6 Sätze. Die Jünger brechen auf, so wie Menschen immer wieder aufbrechen wollen. Sie erleben heftigen Gegenwind, so wie Menschen, die aufbrechen, Gegenwind erleben. Und darin sind sie uns ganz nahe, sehr vertraut. Sie müssen entdecken, dass Jesus im entscheidenden Moment schläft. Und genauso erleben sie, wie er plötzlich aufsteht und der Wind sich legt. Ob es auch mit den Stürmen unseres Lebens so ist, dass sich der Wind plötzlich legt und ich frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Vielleicht werde ich dann ganz still, ganz demütig. Ich weiß doch kaum, wer ich selber bin. Wie soll ich denn wissen, wer Jesus ist? Aber egal. Das, was ich mit ihm erlebe, das, was ihr mit ihm erlebt, drängt mich, drängt uns dazu, in seiner Nähe zu bleiben, einfach dran zu bleiben. Und es drängt mich, es drängt uns dazu, diese gute Nachricht anderen liebevoll und einladend zukommen zu lassen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Du, Herr Jesus Christus, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass du schläfst da, wo andere Todesangst haben. Es ist unglaublich, dass du aufstehst und die Dinge von jetzt auf gleich sich ändern. Es ist unglaublich, wie du in das Leben von Menschen eingreifst. Danke für alle Geschichten, die es gibt. Für die Geschichten der Jünger und für unsere Geschichten. Geschichten, die davon erzählen, dass du da bist, dass du veränderst und dass es sich lohnt, an dir dran zu bleiben. Und so wollen wir dich bitten, gemeinsam, dass wir an dir dranbleiben, egal wie die Stürme unseres Lebens aussehen. Dass wir an dir dranbleiben, weil wir wissen, dass du jederzeit aufstehen kannst und sagen kannst, sei still. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.